Genau, die Offenbarung des Johannes, Kapitel 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, schön wie eine Braut, die sich wie ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
Ja, danke Daniel. Hallo nochmal von mir. Ich glaube, die meisten habe ich tatsächlich auch schon begrüßt. Aber falls ich das vergessen habe, dann nochmal ein schönes Hallo von mir hier vorne. Ist ein bisschen zu hoch. Ich bin Tobias, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Pastor hier bei Mittendrin. Und ich habe drei lebendige Jungs, die habt ihr hier vorne schon gehört und gesehen. Und ich bin verheiratet mit Renate. Und viele von euch kennen Renate auch. Als ich Renate damals kennengelernt habe, da gab es sehr viele Sachen, die ich sehr an ihr geschätzt habe. Und bis heute gibt es sehr viele Sachen, die ich sehr an ihr geschätzt habe. Es gab aber auch etwas, was ich sehr lustig fand, als ich sie damals kennengelernt habe. Und zwar liest Renate gerne. Das ist noch nicht das, was ich lustig finde an sich, auch wenn sie das wahrscheinlich noch lieber macht als ich. Aber was Renate hat so eine Angewohnheit, und zwar macht sie sehr häufig, wenn sie Romane oder Krimis liest, dass sie anfängt, diese Bücher zu lesen, und dann, wenn es spannend wird, stoppt sie, blättert weiter, bis sie ans Ende der Geschichte kommt und liest schon einmal das Ende, so die letzten Seiten von diesem Buch. Und ich fand das sehr lustig, habe mich auch öfter mal ein bisschen darüber lustig gemacht, weil ich, glaube ich, nie auf die Idee gekommen wäre, sowas zu machen. Aber Renate hat das oft gemacht und macht das auch jetzt noch. Und ich habe sie jetzt nochmal gefragt: Renate, warum machst du das? Also warum hörst du auf? Also sie liest das Buch danach auch weiter. Also es ist nicht so, dass sie dann sagt: Ja, interessiert mich nicht mehr. Aber warum liest du denn das Ende schon, bevor du überhaupt dahin kommst und bevor du weiterliest? Und sie meinte: Manchmal ist die Spannung einfach so groß, dass ich wissen will, wie geht es denn am Ende aus? Was kommt denn da noch? Und wenn ich die letzten Seiten lese, meinte sie dann ist es oft so, dass ich überhaupt nicht verstehe, was da eigentlich steht. Also da sind auf einmal Personen, die sind am Anfang noch gar nicht aufgetaucht und irgendwelche Probleme, die da gelöst werden, die ich noch gar nicht kannte. Und trotzdem, auch wenn es ein bisschen verwirrend ist, hat sie dann was gesagt, das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Sie hat gesagt, es hilft, dieses Ende zu lesen, es hilft auszuhalten, bis man da ist. Es hilft auszuhalten, bis man in der Geschichte wirklich da ist. Und ich fand das eine coole Formulierung. Ich weiß nicht, ob das, gibt es jemanden, kurzes, kann man sich outen? Gibt es jemanden, der das auch so macht? Ab und zu, ja? Die Schwester von Renate scheint in der Familie vielleicht auch zu liegen. Aaron, du kannst mich, glaube ich, einen Tick leiser machen. Ich weiß nicht, wie es für euch, für mich klingt es gerade ein bisschen laut. Ich mache es nicht, aber ich fand das sehr cool, das Ende, das Finale einer Geschichte zu kennen, auch wenn es irgendwie noch verwirrend ist und man noch nicht alles versteht, was heißt das, kann helfen, um auszuhalten, bis man wirklich dahin am Ende angelangt ist. Und Joel hat das gerade schon erzählt und ihr habt den Text von Daniel gehört. Heute geht es aus einem Text aus dem vorletzten Kapitel der Bibel. Also ganz am Ende von diesem dicken Buch, von dieser großen Geschichte, wie Joel schon gesagt hat. Ein halbes Jahr sind wir da dran. Wir haben mal zwischendurch auch 3 Monate was anderes gemacht, aber wir sind schon lange an dieser Geschichte dran. Und jetzt endlich, vielleicht wartet ihr schon sehnsüchtig drauf, nimmt es ein Ende. Aber es ist ein Ende und es ist, was hier in diesem Text beschrieben wird, es ist sozusagen das Finale, das, was in dieser großen Geschichte irgendwann noch kommen wird. Und das Buch heißt Offenbarung und es ist geschrieben worden von Johannes. Johannes war einer von den Freunden von Jesus, die mit ihm unterwegs waren. Und viele Jahre danach hat er dieses Buch, diese Offenbarung geschrieben an Leute, die gerade in Situationen waren, an andere Christen, die in Situationen waren, wo es ihnen wirklich herausfordernd und schwer ging. An Christen, die verfolgt wurden aufgrund der Tatsache, dass sie Christen waren. Und er schreibt ihnen dieses Buch an Menschen, die Opfer von Gewalt und Verfolgung waren. Aber er schreibt nicht hier nur einfach irgendein Buch, denn wenn ihr da mal reinschaut, vielleicht habt ihr das schon mal gemacht und vielleicht habt ihr es gerade in diesem Text auch schon gemerkt, dieses Buch Offenbarung ist ein sehr anderes Buch als andere Texte und Briefe, die wir so im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel finden. Denn diese Texte von der Offenbarung sagen eigentlich, dass Johannes hier etwas aufschreibt von einer Vision, die er bekommen hat von Gott über das Finale dieser großen Geschichte in dieser Welt. Das ist vielleicht für euch jetzt auch schon eine Vision, irgendwelche Texte. Aber tatsächlich, es ist wie so ein Einblick in das, was noch kommt, wie die Ewigkeit aussehen wird. Und das ist, genauso wie für Renate manchmal am Ende, wenn sie schon reinliest, manchmal verwirrend. Und manchmal versteht man nicht alles, wenn ihr da schon mal reingeschaut habt. Manchmal sind da auch Bilder drin, wie hier in dem Text habt ihr das vielleicht gesehen, Bilder, die auch ein bisschen schwierig sind zu verstehen. Also hier hieß es vorhin, was Daniel vorgelesen hat, da wird eine Stadt kommen, die geschmückt ist wie eine Braut. Also man kann sich das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, was das jetzt wirklich heißt. Und ich glaube, es sind alles Bilder und Vergleiche, die irgendwie tatsächlich was ausdrücken sollen, was irgendwie zu groß ist, um es mit unseren Worten zu beschreiben. Aber das, was Gott Johannes in der Vision zeigt und er aufschreibt, ist genauso was, was Renate macht, wenn sie vorblättert und das Ende von einem Buch liest. Gott offenbart quasi hier Johannes und damit auch uns wie so einen kleinen Sneak Peek, so einen kleinen Einblick, das wird noch kommen. Wir sind noch nicht da, aber das wird einmal sein. Das ist das, was in der Zukunft kommt. Und auch wenn es vielleicht etwas ist, was uns ein bisschen noch verwirrt. Aber etwas, und dafür ist es geschrieben, etwas, was uns helfen soll, durchzuhalten, solange wir noch mittendrin stecken und an einem anderen Punkt dieser Geschichte selbst sind. Und ich möchte mit euch heute, als ich diesen Text mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie cool dieser Text ist und wie wichtig und wie relevant dieser Text eigentlich ist. Und ich möchte mit euch heute in 3 Aspekte von diesem Text mal ein bisschen näher reinzuschauen. Und zwar mit der Frage im Hinterkopf, warum ist es wichtig, dass wir uns überhaupt mit so einem Text beschäftigen? Mit so einem Blick in etwas, was irgendwie noch gar nicht da ist und was vielleicht auch ein bisschen verwirrend ist und so weit vielleicht irgendwie in der Zukunft liegt. Ich glaube, es ist wichtig, weil es einen Unterschied macht, das ist das Erste, weil es einen Unterschied macht, was wir von der Zukunft glauben. Es ist außerdem wichtig, weil Gott in diesem Text dem Leid in dieser Welt persönlich begegnet. Und es ist wichtig, weil das finale Gottes Herzschlag in seiner Geschichte zeigt. Fangen an mit dem, warum ist es wichtig, weil es einen Unterschied macht, glaube ich, was wir glauben von der Zukunft für unser Leben hier und jetzt, für das, wie wir unser Leben gestalten. Es ist der frühe Morgen des 4. Juli 1952, als die 34-jährige Florence Chadwick auf der Insel Catalina steht und in die eiskalten Fluten des Pazifischen Ozeans steigt. An dem Tag, an dem Morgen, war es sehr nebelig, aber Florence war fest davon überzeugt, an diesem Tag als erste Frau der Menschheitsgeschichte. Von dieser Insel aus 34 Kilometer bis an die kalifornische Küste zu schwimmen. 34 Kilometer, das ist mit Laufen schon eine Herausforderung, aber zu schwimmen und dann auch nicht nur im Schwimmbad, der Lars ist da der Experte für Schwimmen im Schwimmbad, aber im Ozean ist es tatsächlich nochmal eine andere Nummer. Und sie wollte das machen und sie ist unterwegs und sie schwimmt, sie wird begleitet von mehreren Beibooten, aber nach 15 Stunden, die sie im Wasser ist, ist sie völlig steif von Kälte, komplett körperlich und seelisch erschöpft. Und mit letzter Kraft ruft sie dem Beiboot dazu, bitte holt mich hier raus, ich kann nicht mehr. Und in dem Boot saß tatsächlich ihr Trainer und ihre Mutter und sie haben sie versucht, nee, komm, halt durch, du schaffst das noch, komm. Und sie hat gesagt, nee, ich muss raus. Und als sie rausgezogen ist und wieder auf dem Schiff ist, erst kurz danach stellt sie auf einmal fest, dass das Ufer, die Küste, wo sie hin wollte, nur noch 800 Meter von ihr entfernt war. Und danach hat ein Reporter, das sind wahrscheinlich auch so Fragen, die man liebt nach so einer Situation, ihr die Frage gestellt, ja, warum haben Sie denn so kurz vor dem Ziel aufgegeben? Und sie sagte etwas, alles, was ich sehen konnte, war Nebel. Ich glaube, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Alles, was ich sehen konnte, war aber nur Nebel. Hätte ich das Ufer gesehen, ich glaube, ich hätte es geschafft. Ihr könnt gerne nochmal ihre Geschichte nachlesen. Sie hat es tatsächlich später nochmal probiert und hat es geschafft. Aber ich fand das eine sehr spannende Aussage, die sie hier sagt. Ich habe jetzt neulich in der Zeitung etwas gelesen über eine Studie über junge Leute. Und in dieser Zeitung stand Folgendes. Eine Generation in der Dauerkrise. Junge Menschen in Europa büßen immer mehr von ihrem Optimismus ein. Es ändert sich gerade massiv, die Stimmung trübt sich. Noch nie hatten junge Menschen zwischen 16 und 26 die eigenen Perspektiven auf die Zukunft so negativ bewertet. In Deutschland erreichten die pessimistischen Erwartungen an die Zukunft einen Rekordwert. Manche von euch weiß ich oder sehen auch so aus, dass sie etwas älter sind als diese Zielgruppe. Manche von euch, diese Altersgruppe. Manche von euch stecken vielleicht mittendrin und auch ich, wenn ich vielleicht nicht so aus, bin gar nicht so weit von diesen 26 entfernt, schon ein paar Jahre. Aber vielleicht kennt ihr das von euch selbst. Ich kenne es tatsächlich aus meinem Familienbekanntenkreis, dass tatsächlich für viele junge Leute, aber nicht nur für junge Leute, sich das gerade alles anfühlt, wie so eine Dauerkrise, ein Nebel, in dem wir stecken. Dass die Perspektive für das, was kommt, eigentlich nur negativ ist. Themen wie Klimawandel, Pandemie, Kriege, das sind so Themen, die so präsent, so groß sind und immer wieder auf uns einströmen. Und wenn man ehrlich ist und sich mal anguckt, die Leute, die vielleicht an manchen Stellen was daran ändern könnten, die scheinen nicht unbedingt immer die gewilltesten und begabtesten dafür zu sein, sodass die Hoffnung in diese Menschen, die da vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft als wir hätten, als die jungen Leute oder wer auch immer, nicht besonders groß ist. Die Hoffnung auf einen guten Ausgang ist tatsächlich für viele von diesen Punkten sehr gering. Und vielleicht betrifft euch das konkret, mir ist das so ziemlich bewusst geworden, ich glaube, der Marius hat das damals auch mal erzählt, in der Anfang von der Pandemie, vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen daran, wie man wirklich jede Nachricht davon aufgesogen hat, von Corona. Man hat gelesen, da kam wieder eine neue Statistik, eine neue Zahl, was war in Italien und so weiter. Und ich habe bei mir festgestellt, und ihr vielleicht auch, dass diese Nachrichten etwas mit einem machen. Je mehr man das hat, diese Situation, die macht etwas mit uns. Und das zeigen tatsächlich Studien in Bezug auf junge Leute. In diesem Artikel ging es weiter, dass dort geschrieben wurde, ein Faktor, diese Dauerkrisenmodus hat tatsächlich Folgen, dass ein Faktor dafür ist, eine Folge davon ist, dass psychische Erkrankungen bei jungen Leuten so groß und so in einer Vielzahl existieren, wie sie vorher nie existiert haben. Und in dem Text wird dann ein Jugendforscher zitiert, Klaus Hurrellmann, und er meint, das ist ein dringendes Warnsignal. Und er sagt, hier haben wir ein richtig ernstes Problem. Ein so hohes Maß von schweren psychischen Störungen der jungen Generation, das hat es selten gegeben. Vielen von Leuten, vielleicht auch Leuten, die ihr kennt, vielleicht auch bei euch, geht es manchmal so, wenn wir an die Zukunft gucken oder an die Zukunft denken, dass es alles nach Nebel aussieht. Und ich muss sagen, als ich das nochmal so gelesen habe und diesen Artikel gelesen habe, mich hat das echt betroffen gemacht, gerade auch wenn ich an Personen denke, wo ich weiß, dass es gerade so ist. Die Folgen von so einem Dauerkrisenmodus, der uns pessimistisch macht, die Folgen von diesem Nebel sind, dass, und vielleicht kennt ihr das, dass man entweder total erstarrt ist und vielleicht an manchen Stellen gelähmt wird von so einer Angst, oder, das merkt man vielleicht auch bei manchen anderen, und das ist dann nochmal frustrierender, wenn man da gerade so drin steckt, so ein Zynismus, ach ja, ist doch egal, ist doch alles nicht so schlimm, pff, interessiert mich nicht, nach mir die Sintflut. Also das sind nicht so schöne Folgen, die aus dieser Perspektive, die viele Menschen um uns herum und vielleicht auch ihr selbst habt, uns gerade ja, bewusst werden. Hier in dem Text von Johannes ist aber auf einmal mit diesem Blick auf das Finale eine andere Perspektive, was die Zukunft angeht, wird auf einmal ausgedrückt. Eine andere Perspektive, eine andere Hoffnung wird aufgezeigt. Und in der großen Geschichte, wenn ihr die letzten 6 Monate hier wart, habt ihr das gemerkt, dass an keiner Stelle in dieser großen Geschichte diese Realität, in der wir uns gerade beschäftigen, tatsächlich geleugnet wird. So, eigentlich ist doch alles schön, alles ist doch gut. Sondern diese große Geschichte hat das an sehr vielen Stellen ausgedrückt, dass hier wirklich etwas in dieser Welt nicht, an vielen Stellen nicht so ist, wie es doch eigentlich sein sollte. Dass die Zukunftsperspektiven aufgrund von uns Menschen an vielen Stellen nicht so rosig sind, wie wir uns das vielleicht manchmal erträumen würden oder wünschen oder hoffen würden. Aber in diesem Text wird trotzdem ein anderes Finale aufgezeigt. Und ich lese euch noch einmal einen Satz aus Vers 5 vor. Denn da steht es dann, und dort heißt es, und das hat Johannes gesehen, Gott spricht, seht, ich mache alles neu. Und im Vers davor stand, Tod, Leid und Schmerzen werden vorbei sein. Das große Finale von Gottes Geschichte ist, irgendwann wird alles neu gemacht werden. Gott schenkt hier mit diesem Blick auf das Finale seiner großen Geschichte eine Perspektive, die ganz anders ist vielleicht als das, was wir gerade empfinden. Das, was wir um uns sehen und das, was wir realistisch vielleicht auch für realistisch betrachten können. Gott sagt, ich mache alles neu. Eine Welt ohne Angst, ohne Leiden. Denn was früher war, also das, was wir erleben, das ist vergangen. Und das war für die ersten Christen, die diese Nachricht, diesen Brief, diesen Text von Johannes gekriegt haben, absolut ermutigend. Sie waren in der Situation, wo sie verfolgt wurden und sie hörten das und merkten, okay, das, was wir gerade erleben, das um uns herum, das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern es gibt noch eine Wirklichkeit, auch wenn wir die gerade nicht sehen, die ist noch viel größer, sogar über unser Leben hier hinaus. Und das ist eine Hoffnung, die hat Christen in den letzten 2000 Jahren, wenn ihr in die Geschichte guckt, immer wieder geprägt. Vielleicht habt ihr in der Schule oder so euch mal ein bisschen beschäftigt mit der Sklaverei in Amerika. Wenn ihr diese Spirituals, diese Lieder, die afrikanischen Sklaven in Amerika gesungen haben, euch mal anschaut, die handeln ganz oft genau von dieser Situation. Nämlich, dass sie sagen, ey, wir leiden hier gerade so sehr, aber die Hoffnung ist, die wir haben, nach diesem Leben wird es noch was anderes geben. Wir werden, ja, als Heilige bei Gott sein, wir werden bei ihm sein. Und diese Hoffnung auf das, was noch kommt, die hat ihnen Mut gegeben und Kraft gegeben. Auch wenn sie vielleicht nicht wirklich realistisch darüber nachdenken konnten, ob sich tatsächlich politisch oder gesellschaftlich bei ihnen irgendwie was ändert in dieser Situation. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch, das ich vor einiger Zeit mit jemandem geführt hatte. Er war christlich aufgewachsen, hat dann aber irgendwann vieles nochmal so in Frage gestellt. Vieles, was wenn du vielleicht christlich aufgewachsen bist, auch schon denkst, ja, das glaubt man halt irgendwie so als Christ. Wo er nochmal gesagt hat, nee, ist das wirklich so? Also schön, dass sie das alle in der Kirche sagen, aber stimmt das wirklich so? Und wir hatten ein Gespräch und irgendwann kamen wir tatsächlich auch auf genau dieses Finale, auf diesen Punkt, diese Perspektive, dass es noch etwas gibt, was über dieses Leben hinausgeht, dass es noch eine andere Perspektive geht. Und dieses Thema Ewigkeit, da redeten wir darüber und auf einmal meinte er, ey, weißt du was, genau mit dem Thema habe ich ein großes Problem. Also für mich ist das, was hier auch vielleicht in diesem Text steht, doch eigentlich nichts anderes als eine Vertröstung für die Leute, denen es gerade vielleicht irgendwie nicht so geht. Und ganz ehrlich, was mich am meisten aufregt, sind tatsächlich, und er hatte das so erlebt, Christen oder Leute, die sich Christen genannt haben, die, wenn sie andere Leute getroffen haben, die wirklich gerade in Leid und in Problemen und in Herausforderungen steckten, ihnen nicht geholfen haben, sondern einfach nur gesagt haben, ja, irgendwann wird schon alles wieder gut, Gott macht irgendwann alles neu. Und tatsächlich ziemlich gleichgültig ihnen gegenüber reagiert haben und den Situationen und den Herausforderungen und dem Leid von Leuten in ihrem Umfeld. Und er meinte, es war ziemlich zynisch, diese Perspektive. Und das ist doch nichts anderes als so eine Vertröstung. Vielleicht denkst du auch so, ich musste sagen an dem Gespräch, ich musste ihm zum Teil recht geben. Ich glaube, wenn dieser Blick auf das Finale tatsächlich dazu führt, dass wir passiv sind und dass uns Probleme von anderen Leuten um uns herum egal werden, dann ist es nicht wirklich eine sehr gute Nachricht für das Hier und Jetzt, für uns und für unsere Nächsten, mit denen wir irgendwie zusammen sind. Ich glaube aber, dass das nicht das ist, was die ersten Christen damals verstanden haben und was das nicht das ist, was Christen über die letzten 2000 Jahre mit dieser Hoffnung geprägt hat. Ich habe gelesen von einem Buch, oder in einem Buch, das heißt Der Aufstieg des Christentums, und da schreibt der Autor, Rodney Stark heißt er, ist Religionssoziologe, und er hat untersucht auf historische Art und Weise, wie konnte es sein, dass das Christentum sich in den ersten Jahrhunderten von so ein paar Fischern in Israel so ausgebreitet hat, sodass in den ersten Jahrhunderten auf einmal fast jeder oder eine riesige Zahl im Römischen Reich auf einmal Christen waren. Wie ist das historisch vor sich gegangen? Und er hat das untersucht, und ich fand das sehr spannend, weil er hat gesagt, ein Grund davon war, den hat er untersucht, ist die Art und Weise und das Verhalten, wie die ersten Christen sich verhalten haben in Seuchen und in Pandemien, die es zu der Zeit gab. Im zweiten Jahrhundert gab es mehrere solcher Seuchen, und das war tatsächlich schrecklich, wenn man sich die Zahlen anguckt, die in Geschichtsschreibung da sind. Das muss unfassbar gewesen sein. Und wie reagierten die Leute damals, die dort gelebt haben zu dieser Zeit? Und er fasst das mal so zusammen, er meint, sie waren verständlicherweise voller Panik, wenn um dich herum alle sterben oder sterbenskrank sind. Und er beschreibt es so in seinem Buch, und ich lese einmal davon vor. Er meint, bei den ersten Anzeichen der Krankheit schoben sie die Leidenden von sich und flüchteten vor ihren Angehörigen, warfen ihre Angehörigen auf die Straße noch bevor sie gestorben waren und behandelten nicht begrabene Tote wie Abfall, in der Hoffnung, so die Ausbreitung und Ansteckung mit dieser tödlichen Krankheit zu vermeiden. Die wussten auch schon im zweiten Jahrhundert, dass der Kontakt mit solchen infizierten Personen dazu führt, dass man wahrscheinlich selbst auch krank wird. Und die Folge war, dass sie gesagt haben, okay, wir, selbst wenn es ein liebes Familienmitglied ist, wir müssen sie rausschmeißen, damit wir unser Leben retten. Und Rodney Stark, dieser Historiker, beschreibt, dass es tatsächlich aber eine Gruppe gab in dieser Zeit, die sehr oft anders reagiert hat, und das waren die Christen. Und das denke ich mir nicht gerade aus, weil ich Christ bin und die Christen loben will, sondern es ist historisch belegt, und Geschichtsschreiber der damaligen Zeit schreiben darüber, nämlich Christen kümmerten sich an vielen Stellen häufig weiter um ihre Angehörige, obwohl sie krank waren. Sie blieben bei ihnen, und noch mehr, sie kümmerten sich sogar um Leute, die nicht zu ihrer direkten Familie gehörten, sondern gingen noch weiter und kümmerten sich auch um Leute, die ihnen gar nicht so nahe standen. Und ein Zeitzeuge, es gibt tatsächlich Texte aus dieser Zeit, hat das mal so zusammengefasst, und ich lese euch das einfach mal vor. Er schreibt, die Gefahr missachtend sorgten sie für die Kranken, kümmerten sich um all ihre Bedürfnisse und dienten ihnen im Namen Christi. Und sie schieden mit einer gelassenen Heiterkeit mit ihnen aus dem Leben. Denn sie steckten sich bei anderen an, lugen die Krankheit ihrer Nächsten auf sich und nahmen ihre Leiden frohen Mutes auf sich. Ich finde das sehr beeindruckende Worte. Und dieses Verhalten, das hat er in seiner Untersuchung herausgefunden, dieses Verhalten hat tatsächlich dazu geführt, dass auf einmal dieser Glaube von dieser kleinen Gruppe an Christen auf einmal total glaubwürdig wurde. Menschen merkten auf einmal, okay, da steckt was hinter. Und die Frage ist, warum haben die sich so anders verhalten? Waren das einfach bessere Menschen? Definitiv nicht. Sondern es hatte ganz viel mit ihrer Hoffnung zu tun. Ihrer Hoffnung, die sogar über dieses Leben hinausging. Und das war für sie mehr als eine Vertröstung. Diese Realität hatte ihr Herz so sehr berührt, dass sie sogar in Kauf nahmen, zu sterben und dem entgegentreten konnten und ihr Leben riskierten für andere und sich für sie einsetzten. Diese Perspektive von Gottes Finale führte bei ihnen nämlich nicht zu einer Gleichgültigkeit und ja, ist ja egal, irgendwann wird schon wieder gut, sondern sie führte gerade im Hier und Jetzt, da wo sie lebten, dazu, dass sie sich aktiv für Leid einsetzten und es zu ihrem Leid machen und ihnen helfen konnten. Es verhalf ihnen sogar dazu und es war auch nicht nur Zynismus und es erstarrte sie auch nicht irgendwie nur zu Angst. Für sie war es keine Vertröstung, sondern Realität. Und ich weiß nicht, dieses Wort Vertröstung, wann kann man überhaupt von einer Vertröstung sprechen? Ich glaube, eine Vertröstung ist etwas nur dann, wenn das, was ich verspreche, nicht eintrifft. Wenn ich das Blaue vom Himmel verspreche, aber das gar nicht passiert. Wenn dagegen, und vielleicht kennt ihr die Situation, vielleicht aus eurem eigenen Leben oder ihr seid eine Mutter, wenn eine Mutter am Bett von ihrem kranken Kind sitzt und dem Kind über den Kopf streichelt und sagt, nächste Woche wird es besser sein. Und das stimmt wirklich, dass es nächste Woche besser ist, weil es vielleicht nur eine Grippe ist oder wie auch immer. Dann ist das nicht einfach nur eine Vertröstung, sondern es ist wirklich Trost. Und es ist völlig okay, auf die Zukunft hinzuweisen, um jetzt, im Hier und Jetzt, einen Trost zu bekommen. Und hier in diesem Text, vielleicht ist euch das aufgefallen, Johannes beschreibt das hier, spricht auf einmal Gott selbst, so wird das hier beschrieben. In Vers 5 heißt es, dass auf einmal Gott sagt, schreibe die Worte, die du eben gehört hast, auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Also Gott selbst sagt, das ist nicht nur irgendeine Idee, irgendwas, was euch jetzt vielleicht ein bisschen einen positiven Gedanken geben soll, sondern das ist wahr und zuverlässig und deswegen keine Vertröstung, sondern wirklicher Trost. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, was wir glauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Text kennen für die Art und Weise, wie wir hier im Jetzt leben. Aber dieser Blick auf das Finale der Geschichte ist auch wichtig. Das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite, warum er wichtig ist, weil er uns eine Perspektive aufzeigt, nämlich dass Leid, Tod, Schmerz nicht das letzte Wort haben und nicht das Ende sind. Das ist mein zweiter Punkt, weil Gott dem Leid persönlich begegnet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Frage nach Leid, wir können in die Zukunft gucken, in die Weltgeschichte. Manchmal können wir das vielleicht auch ausblenden, das betrifft uns nicht, aber gerade Leid, was uns persönlich begegnet, in unserem Freundeskreis, uns selbst betrifft, Herausforderungen und wirklich schlimme Situationen, Streit und wirkliches Leid von Menschen, das lässt uns nicht kalt, also mich zumindest nicht. Und wenn wir das begegnen, dann merken wir, dass es diese Frage, ey, wie kann Gott das denn eigentlich zulassen? Dass diese Frage sehr natürlich ist. Und man sich wundert, und ich kenne es von mir sehr gut, wo ich in Situationen bin und mit Leid begegne, wo ich dann denke, auch als Pastor, ey Gott, wenn du dieser Gott dieser Geschichte bist, warum greifst du denn nicht ein? Warum machst du es denn nicht anders? Und diese Frage, trotz so einer Vorstellung von irgendeiner Perspektive, die irgendwann kommt, die ist ja jetzt präsent. Vielleicht kennt ihr die von anderen. Und für manche ist das tatsächlich ein Grund, warum sie sagen, ja, also könnt ihr schön ja eure Gottesdienste feiern, aber mit dem christlichen Glauben kann ich nichts anfangen. Weil guck dir doch die Welt an, guck dir mal mein Leben an, das Leben von meiner Familie. Wie kann ein Gott so etwas zulassen? Zwei Punkte, die mir in diesen letzten 6 Monaten dieser Geschichte aber tatsächlich nochmal ganz bewusst geworden sind, helfen mir in meinem Umgang mit dieser Frage, warum? Das erste ist, und das haben wir, glaube ich, an vielen Stellen gesehen, vielleicht erinnert ihr euch auch an die Osterzeit, ist, dass Gott nicht in dieser großen Geschichte nicht distanziert ist vom Leid, sondern er geht selbst dahin, wo es weh tut. Es gibt so vieles an Leid, was uns sinnlos erscheint und wo ich auch gar nicht versuche starten will, um zu erklären, warum es doch sinnvoll ist, sondern was sinnlos ist und was einfach schmerzhaft ist. Aber in der großen Geschichte von Gott begegnen wir auf einmal einem Gott, der sagt, ich selbst werde Mensch. komme auf diese Welt in Jesus Christus. Und Jesus, und das haben wir gesehen, er lebt in seinem eigenen Leben, was es heißt, verzweifelt, verlassen, einsam, arm zu sein und um einen Menschen zu trauern und zu foltert und im Gefängnis zu sein. Am Kreuz ging er sogar noch ein Stück weiter, und das haben wir uns beschäftigt in Ostern, dass es nicht nur, dass er irgendeine Einsamkeit verspürt hat, die wir vielleicht erleben, sondern dass das, was die Bibel eigentlich sagt, ist, dass er an diesem Kreuz, als er dort stirbt, die absolute kosmische Ablehnung und Verurteilung durchlebt hat, die niemand von uns wahrscheinlich jemals begreifen kann, wie groß das war. In Jesu Tod leidet sozusagen Gott selbst in Liebe und identifiziert sich damit mit denen, die gerade auch am Leiden sind, mit den Verstoßenen, mit denen, die in ihrem Leben viel haben, was gerade schwer ist. Und die Frage ist, dieser erste Punkt, beantwortet er die Frage nach dem Warum? Ich würde sagen, wenn wir aufs Kreuz schauen, dann gibt er noch keine Antwort darauf, warum. Aber dieser Fakt, dass in dieser Geschichte Gott selbst sich da in dieses Leid begibt und es selbst erlebt, gibt uns eine Antwort, nämlich eine Antwort, was es auf jeden Fall nicht die Antwort ist. Wir wissen, was die Antwort nicht ist. Es kann nämlich nicht so sein, dass Gott uns nicht liebt. Es kann nicht sein, dass wir ihm egal sind. Gott nimmt unser Elend und Leiden so ernst, dass er bereit war, es selbst auf sich zu nehmen. Gott stellt sich vor als ein Gott, der im Hier und Jetzt mitten in unserem Leben mitleidet. Und das ist noch nicht die Antwort nach dem Warum, aber sie sagt uns, was auf jeden Fall nicht die Antwort ist, dass wir ihm egal sind. Das Zweite, was ich sehr tröstlich finde in diesem Finale, ist, Gott begegnet diesem Leid ganz persönlich. Ich lese nochmal Vers 4 vor aus diesem Text, den wir hier finden. Dort heißt es, er, also Gott selbst, wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und ich glaube, wir brauchen diese Perspektive des Finales tatsächlich, weil wir mehr brauchen als ein Gott, der nur uns versteht und weiß, was es heißt zu leiden. Wir brauchen gleichzeitig auch noch jemanden, der irgendwann sagt, ich beende das Leid. Und ich finde diese Formulierung, und vielleicht ist euch das aufgefallen, als ich das öfter gelesen habe, echt wunderschön, die hier steht. Nämlich Gott sagt nicht am Ende, und das ist diese Perspektive, die hier uns in diesem Sneak Peek am Ende gezeigt wird, nicht, ach, guck mal jetzt, Tobias, war doch alles gar nicht so schlimm. Guck mal, jetzt bist du ja bei mir, alles gar nicht so schlimm. Sondern hier steht was ganz anderes über Gott. Hier steht, Gott wird all ihre Tränen abwischen. Und ich stelle mir das so vor, was hier Johannes eigentlich beschreibt, ist, dass wir eines Tages wie bei Gott auf dem Schoß sitzen werden. Alles, was an Leid und Schmerz, an Dingen, die wir nicht verstehen haben, wird nochmal zur Sprache kommen. Alles, was wir erleben und erleiden mussten, aber Gott wird nicht sagen, Schwamm drüber, halb so schlimm, sondern er wird als unser Vater uns all diese Tränen abwischen, ein für allemal. Er ist nicht distanziert, Gott begibt sich rein mitten in dieses Leid und er beendet dieses Leid, und das verspricht er in diesem Text, auf eine sehr persönliche Art und Weise, indem er unsere Tränen abwischt. Das ist die Perspektive, oder das sind die Perspektiven auf das Leid, die wir in diesem großen Finale und in dieser großen Geschichte sehen. Beantwortet das alle Fragen, die du vielleicht hast? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, sie zeigt uns etwas von Gottes Charakter und von einer Hoffnung, die wir haben dürfen, die ganz persönlich und nah ist. Das Letzte, ganz kurz, wo ich mit euch noch reingehen kann, ist, dass diese Geschichte wichtig ist, weil sie uns Gottes Herzschlag zeigt. Diese große Geschichte, Joel hat es erzählt, ich durfte die erste Predigt im letzten September halten, fing damit an, dass Gott Menschen geschaffen hat, um mit ihnen in Beziehung zu leben, ganz persönlich mit ihnen zusammen zu sein. Und dann haben wir gesehen über die Wochen, einiges ging dabei schief. Schuld, Scham, Stolz, Leid waren auf einmal da in dieser Geschichte. Und ich glaube, wir erleben heute immer noch die Auswirkungen. Und wenn wir in diese Weltpolitik gucken, dann sehen wir, dass genau das auch immer noch Folgen sind, wo wir und diese Welt und die Umwelt darunter leiden, unter Neid, zerstörerischen Egoismus, Gewalt. Und letztlich kam immer wieder raus, ja, wir sind getrennt von diesem Gott, der uns eigentlich geschaffen hat für Nähe zu ihm, zu persönlicher Beziehung mit ihm. Aber hier im Finale sehen wir, dass es nicht für immer so bleiben wird. In Vers 3 heißt es, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Der Höhepunkt auch in diesem Text, der Höhepunkt dieses Finales ist, Gott wird irgendwann in deinem und in meinem Leben, in dieser Perspektive, wenn wir an ihn glauben, mittendrin sein. Ganz nah. Es wird kein Leid, kein Schmerz mehr geben und wir werden dazu noch ganz Gott, ganz persönlich nah bei uns haben. Für immer und für immer in alle Ewigkeit. Und was bedeutet es, wenn wir so nah mit ihm verbunden sind? Ich glaube, mir geht es sehr häufig so, dass ich in mir etwas spüre, eine Sehnsucht von Dingen, einmal in Bezug auf Leid, aber auch in Bezug auf Dinge, die mich irgendwie betreffen. Eine Sehnsucht nach wirklicher Annahme, nach Liebe, nach Leuten, die mich wirklich verstehen, wie es mir gerade geht, vielleicht auch besser, als ich es tue. Nach wirklicher Wertschätzung, nach Sicherheit, nach einer wirklichen Hoffnung, nach tiefer Freude. Das ist wie so ein Loch manchmal in meinem Herzen, das ich spüre. Und hier, was Gott eigentlich ausdrückt durch diese Perspektive, ich werde bei euch wohnen, ist, dass er sagt, dann, ein für alle Mal, wird all das, was ihr jetzt noch an Sehnsüchten, an Erwartungen irgendwie spürt, wird gestillt sein, weil ihr die wahre Quelle, Gott selbst, bei euch wohnt. Er wohnt mit uns und so persönlich, wie dieses Wort wohnen ist, ist es zu verstehen. Ganz nah bei uns von Angesicht zu Angesicht. Gott ist, wie wir in der Geschichte immer wieder sehen, deswegen, wenn wir an die große Geschichte denken, nicht einfach nur eine Kraft, irgendwie eine Macht im Universum, sondern Gott zeigt sich auch hier im letzten Teil dieser großen Geschichte als der Gott, der ganz persönlich Interesse an deinem und an meinem Leben hat und der diese Persönlichkeit in alle Ewigkeit, diese persönliche Beziehung leben will. Und das Loch voller Sehnsucht, was wir manchmal im Herzen spüren, ein für alle Mal stopfen möchte. Für wen gilt diese Hoffnung? Er schreibt hier in Vers 6, nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wenn du heute oder überhaupt in deinem Leben dich danach sehnst, nach einer anderen Perspektive, nach Land im Sicht hinter dem Nebel, nach einem Gott, der persönlich wirklich dieses Loch schließen will und der vielleicht anders ist, als du es vielleicht manchmal erwartest. Wenn du diese Hoffnung, wenn du dieses Finale vielleicht möchtest, dann lädt dich Gott ein und sagt, glaub an mich, ich gebe von diesem Wasser des Lebens umsonst. Es kostet nichts, es ist nichts, was du dafür leisten musst, sondern ich habe alles erfüllt, so heißt es hier. Und jeder, der das glaubt, jeder, der das möchte, darf umsonst Anteil daran haben. Gott wird deinen Durst, den du in deinem Leben spürst, stillen. Und es beginnt jetzt, und davon reden wir in den Gottesdiensten. Und wenn ihr euch unterhaltet mit vielleicht Leuten, die Christen sind, die werden euch genau das beschreiben, dass dieses Leben immer noch viele Herausforderungen mit sich bringt. Manche kommen vielleicht dann auch. Und es ist nicht auf einmal alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wie es jetzt schon beginnt, wie wir merken dürfen, da ist ein Gott, der jetzt schon da ist. Das haben wir an Pfingsten gefeiert, letzten Sonntag, der mir jetzt schon manches stillt. Und trotzdem wird noch etwas anderes kommen. Und du darfst dich darauf freuen. Und ich glaube, dieser Text, dieser Blick auf das Finale, auch wenn er manchmal verwirrend ist und irgendwie so groß scheint, ist wichtig, weil er einen Unterschied für unser Leben macht, wie wir hier leben. Weil er ist wichtig, weil er uns zeigt, dass Gott Leid persönlich begegnet. Und er ist wichtig, weil er uns Gottes Herzschlag zeigt, ganz nah bei uns zu sein. Gott lädt dich ein, dieses Finale zu glauben, es zu entdecken, dem nachzuforschen und dich darauf zu freuen. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir für diesen Text, der irgendwie so weit weg von unserer Realität ist. Eine Realität, die ohne Leid, ohne Schmerz ist. Ich danke dir, dass er aber weil du es versprochen hast und ich das glaube, eine Wahrheit ist, eine wirkliche Realität, eine Perspektive, eine Hoffnung ist, die gilt. Ich danke dir, dass du Leid persönlich begegnest, dass wir das in Jesus sehen und dass wir das sogar hier in diesem Finale sehen, dass du kein Gott bist, dem das alles egal ist, und sondern der uns ganz persönlich daran begegnen will. Aber ich danke dir, dass du das, was uns so viel Schmerzen und Schwierigkeiten bedeutet in unserem Leben, dass du dem irgendwann ein Ende setzen wirst und dass das nicht die Perspektive für alle Ewigkeit ist. Ich danke dir, dass es eine Hoffnung ist, der wir glauben dürfen, egal was noch passiert. Dass es eine Hoffnung ist, die uns aktiv werden lässt im Hier und Jetzt für andere, mit der Perspektive, dass wir nicht alles schaffen müssen, weil du irgendwann alles schaffen wirst, aber wir uns hier und jetzt ja deinem Herzschlag anschließen dürfen, Menschen zu lieben und nah bei ihnen zu sein. Ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir für diese große Geschichte, die ganz viel mit unserer Geschichte zu tun hat. Amen.